HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Wir kommen jetzt in der Hörbuchzeit in HR2 Kultur zu einem Hörbuch von Rudolf Dietzen, besser bekannt als Hans Fallada. Hans Fallada hat von 1893 bis 1947 gelebt. Er war unter anderem Hofinspektor, Buchhalter, Adressenschreiber, Annoncensammler, Verlagsangestellter und Romanautor. Weltbekannt wurde er durch Kleiner Mann, was nun?, einem Roman aus dem Jahr 1932, und sein letztes Buch hieß Jeder stirbt für sich allein. Ins Studio gekommen ist Dorothee Meyer-Karweg.
Hallo.
Vor einiger Zeit wurden ja jetzt neue Texte von Hans Fallada entdeckt. Sie erschienen 2021 im Aufbau Verlag und jetzt auch als Hörbuch im Verlag Hörkultur. Wo und wie wurden diese Texte denn gefunden?
Ja, diese Texte wurden in Gerichtsakten gefunden, und zwar von Professor Dr. Med-Johanna Preuß-Wössner, der Leiterin der Rechtsmedizin am Uniklinikum Schleswig-Holstein. Und zwar steckten sie in einem Gutachten von dem Gerichtsmediziner Ernst Ziemke. Der musste in den 20er Jahren Fallada, also Rudolf Dietzen, psychiatrisch untersuchen, um dessen Schuldfähigkeit zu beurteilen. Fallada war ja strafrechtlich immer mal wieder in Erscheinung getreten. Es begann mit Töten auf Verlangen. Er hatte seinen Freund umgebracht. Auf dessen Verlangen, wie gesagt. Dann ging es um Unterschlagung und später schießt er noch auf seine Ex-Frau. Ziemke hat akribisch gearbeitet und auch eben Erzählungen von Fallada aufbewahrt. Die Akten wurden dann später archiviert und dann auch mal ausgelagert, aber dann nicht unter Falladas Namen abgelegt, sondern thematisch nach dem Paragraphen. Im Gutachten ging es um die Schuldfähigkeit des Angeklagten. Deswegen waren die Texte schwierig zu finden, aber Johanna Preuß-Wössner hat es geschafft und das ist natürlich großartig.
Um was geht es denn in diesen Texten?
Es sind 5 Erzählungen. In 3 geht es um Frauen, die heißen Lili, Marie und Tilde, und in den beiden anderen um 2 männliche Außenseiter, Pock und Robinson. Und die beiden haben schon ziemliche Ähnlichkeiten mit Rudolf Dietzen. Also beide landen im Gefängnis und Pock, wie der Autor selbst, auch wegen Unterschlagung.
Bleiben wir doch erstmal bei den Geschichten über die 3 Frauen. Um was geht es da bei den Frauen?
Um Themen, die damals eigentlich recht selten literarisch aufgearbeitet wurden. Es geht 2-mal um Vergewaltigung und 1-mal um eine, ja, heute würde man sagen, toxische Beziehung. Also in der ersten titelgebenden Geschichte Lilly und ihr Sklave geht es um die zu Anfang 14-jährige Lilly, so ein verzogener Teenager, würde man heute sagen. Sie geht gern auf Bälle, spielt mit den Männern, tanzt die Nächte durch. Doch auf einem der Feste geht das Spiel schlecht aus. Wir hören mal rein. Es liest Jennifer Antoni.
Ein Tanz noch und noch einer. Es gibt keine Müdigkeit. Es singt in ihr vom Fliegen. So fliegt sie. Es ist alle Leichtheit der Welt, es ist wie das andauernde gläserne Klirren der Heuschrecken im Sommer, es ist Erfüllung, viel mehr als jenes Stehen draußen in einer Nacht, die schon grau wird, und sich küssen lassen. Mit wie vielen stand sie schon hier? Heute? Gestern? Immer? Ewig? Dieser führt sie in ein dunkles Zimmer, nebeneinander auf dem Divan, nah in seiner Wärme, hört sie sein Flüstern, spürt den Arm um sich, die Hand über der Brust, die süße Feuchtigkeit der schluckenden Küsse. Sie fühlt sich zurückgelehnt, hingleitend, ihr Kopf ist so müde. Plötzlich summt alles in ihm. Die Welt, Leben und Sein sind ein Fall, der tosend durch ihn stürzt. Nein, nein, es ist nur die Wasserleitung hier nahe bei. Man hat sie nicht abgestellt. Sie läuft, läuft. Plötzlich bäumt es sich in ihr auf. Alles ist schwarz. Sie will aufspringen, schreien. Sie flüstert tief innen. Nein. Nein, nein, nicht doch. Und 1000 Hände halten sie, 1000 Krämpfe in ihrer Kehle, 1000 Schmerzen in ihrem Leib, und nun ein Schmerz nur, schneidend, messerscharf, und Schwärze, immer schnellere Schwärze, immer tiefere Schwärze. Sie fällt, sie fällt.
Jennifer Antoni haben wir hier gehört, und das ist ja wirklich eine dramatische Szene, die sie hier beschreibt, aber sie hält sich emotional etwas zurück.
Ja, das hatte mich zu Anfang auch ein bisschen irritiert. Also es klingt fast ein bisschen abgehackt, aber auf lange Sicht eigentlich auch passend. Es ist nämlich geschrieben wie, ja, fast wie so ein medizinisches, psychologisches Gutachten. Hat was Dokumentarisches. Interessant ist jedenfalls in dieser Erzählung, wie diese Lilly mit dem Erlebten umgeht. Man kann so sagen, sie nimmt eiskalt Rache an den Männern später.
Sie haben auch gesagt, dass es in zwei der Geschichten um Vergewaltigung geht.
Genau, in der zweiten, die heißt Der Apparat der Liebe, da geht es um Marie, die Ich-Erzählerin. Sie ist die kleine Schwester von Violet und diese Violet wird von einer Gruppe Betrunkener vergewaltigt. Sie wird davon schwanger, weiß sich nicht mehr zu helfen und bringt sich auf ziemlich bestialische Art um. Und hier wird beschrieben, welche Auswirkungen dieses wirklich schreckliche Erlebnis auf das Leben der Schwester Marie hat, eben der Ich-Erzählerin. Und dann gibt es die dritte Erzählung mit dem Titel Die große Liebe. Da geht es um die junge Frau Tilde.
Sie stammte aus einer kleinen Stadt, aus einfachem Bürgerhause. Unterdrückt von der rechthaberischen Mutter, tyrannisiert von der älteren Schwester, die klüger und härter als die jüngere war, hatte sie ewig in Angst gelebt. Und das Gefühl war in ihr dicht geworden, dumm und unfähig zu sein, nichts wert. Ihre zarte blonde Schönheit hatten sie durch unmögliche Kleider verschandelt, ihre Demut ausgenutzt, ihre Liebesbedürftigkeit verachtet. Immer hatte sie mit Furcht vor Strafe im Dunkeln gestanden, und war sie einmal straffrei, lag wie ein Alp auf ihr die Furcht vor den anderen. Nun aufs Seminar gekommen, war sie zum ersten Male frei. Ein ans Dunkle gewöhntes Auge versuchte blinzelnd ins Licht zu schauen, lieber noch barg sie es im Schatten des Jünglings neben sich. Er wusste von Segeln und Schwimmen, von Hasenjagden und wilden Reiterfesten. Am liebsten wäre er Seemann geworden, aber das hatte man zu Hause nicht gelitten. Nun werde ich Schiffe bauen. Er war so stark, aber er war auch fein. Er verstand gut, wenn sie ihm die kleinen, großen, immer noch nicht überwundenen Unglücksfälle ihrer Kinderzeit erzählte, warum ihr Lächeln noch weich und gewinnend war, über Tränen hinweg, auf die seinetwillen verzichtet wurde.
Tja, die 17-jährige Tilde und der ebenso alte Fritz, die verlieben sich tatsächlich, obwohl sie streng religiös und voller Angst ist und er eher so ein Atheist und Freidenker. Und trotz dieser Ungleichheit heiraten sie dann. Und wie dann aus Liebe abgrundtiefer Hass wird und mit welchen Konsequenzen, das beschreibt Hans Faller da auch wieder mit großem psychologischem Gespür. Also man kann sich auch nicht auf eine Seite der beiden schlagen. Beide laden hier Schuld auf sich. Das ist wirklich ganz großartig geschrieben. Ich habe da sehr gebannt zugehört.
Also ist das Hörbuch durchaus eine Entdeckung, die Ihnen offensichtlich gefallen hat.
Ja, nicht nur wegen des Inhalts. Das gesamte Hörbuch finde ich lobenswert. Da gibt es nämlich ein ausführliches Booklet, in dem Johanna Preuß-Wössner, eben die Leiterin der Rechtsmedizin der Uniklinik Schleswig-Holstein, schreibt, wie die Texte gefunden wurden. Außerdem gibt es darin Kurzbiografien zu Autor, Sprecherin und auch der Regisseurin Dr. Clarisse Cosset. Das ist einfach alles ziemlich vorbildlich. Und die Geschichten selbst finde ich hochinteressant. Sie zeigen eine Gesellschaft Anfang des 20. Jahrhunderts. Also eine große Umbruchssituation, was Religiosität, Moral und gesellschaftliche Normen angeht. Alles zusammen wirklich eine große Hör- und Kaufempfehlung.
Vielen Dank, Dorothee Meyer-Karweg. Wir sprachen über Lilly und ihr Sklave von Hans Fallada, gelesen von Jennifer Antoni. Es sind 6 CDs, knapp 5 Stunden Hörzeit zum Preis von 16 Euro. Und erschienen ist dieses Hörbuch im Verlag Hörkultur.